Hallo und herzlich willkommen zu Femtastic Insights. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn ich bringe eine ganz tolle Folge für dich mit, die dem Podcast-Claim menschlich tiefgreifend stärkend nicht gerechter werden könnte. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast da, und zwar den Dr. Oliver Haas. Wer ihn nicht kennt, er postet immer wieder inspirierende Beiträge auf LinkedIn und ist der Geschäftsführer von den beiden Firmen Das Neue Führen und die Corporate Happiness GmbH. Und was mich jetzt selbst so positiv überrascht hat, ist, wir sprechen heute nicht nur über die 0815 Methoden neuer Führung und Floskeln, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe, denn Oliver teilt mit uns auch seine persönliche Geschichte, die ich so auch noch nicht kannte. Wir sprechen über seinen Werdegang und darüber, dass das Leben manchmal nach außen hin perfekt wirken kann und wir uns dennoch zeitgleich im Innern völlig leer fühlen können. Schalte unbedingt in die Podcast-Folge ein, wenn du auch darüber lernen möchtest, was hinter dem People-Pleasing eigentlich genau steckt, welche Bedürfnisse, welche Motive und wie du Schritt für Schritt da rauskommen kannst und wie wir aus der Rolle des ewigen Kümmerers und des Kontrollierers wegkommen können. Wir sprechen auch darüber, warum wir unser eigenes Fass, also unser Energiehaushalt, füllen müssen, bevor wir an andere ausschenken können. Und zuletzt diskutiert Oliver mit uns über das Konzept der Bedürftigen. Und ich habe mich gefragt, bin ich eigentlich eine Bedürftige? Warum wir im Arbeitskontext immer mehr authentische und aufrichtige Begegnungen brauchen, damit wir als Menschen aufgehen können. Mir hat diese Folge ungemein Spaß gemacht und die geht wirklich, wirklich in die Tiefe. Also schalte unbedingt ein und bleib bis zum Ende dran, wenn du auch von meinem neuen Angebot erfahren möchtest, das ich schon auf LinkedIn angeteasert habe. Denn es gibt dazu ein paar Updates. In dem Sinne, viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thiela Pham und ihr hört Femtastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ihr Lieben, wenn ihr wüsstet, welche technischen Strapazen wir schon hinter uns hatten, um diese Folge aufzuzeichnen, würde sie im Wert nochmal gesteigert werden. Ich habe heute den wunderbaren Oliver Haas zu Gast. Herzlich willkommen, Oliver, zu Femtastic Insights. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, Thiela.
Schön. Wir starten mal wie immer mit der ersten Frage. Und zwar interessieren wir uns für diese Frage: Welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
Ja, also ich glaube, ich habe in relativ jungen Jahren gelernt, dass ich mich in so eine Sackgasse manövriere immer mehr. Also mit, sagen, Mitte 20 war ich da vielleicht so im Berufsleben schon angekommen und es hat alles eigentlich gut funktioniert und das ganze Leben war eigentlich so im Außen richtig gut. Aber ich selber habe eigentlich gemerkt, dass mir die Kraft ausgeht, dass ich nicht, also Ängste hatte, nicht gut einschlafen konnte, ausgepowert war. Und konnte aber im Außen eigentlich gar keine Begründung finden. Und diese Lektion, also die damals begonnen hat, die hat sich natürlich länger hingezogen, für die bin ich eigentlich sehr dankbar, aber sie war natürlich sehr unangenehm.
Und was hast du aus ihr dann gelernt, Oliver? Also dieses Gefühl von eigentlich rational stimmt alles, ne? Mein CV nach außen ist total geleckt, aber es fühlt sich trotzdem entleerend an, sage ich mal, so unerfüllt. Was hat dich das dann gelernt und wie bist du dann weiter vorangeschritten?
Ja, und vor allen Dingen nicht nur der CV. Also ich hatte, weiß nicht, tolle Freundin, super Freundeskreis, jede Woche Party, genug Geld verdient, richtig guten Job, schöne Stadt gewohnt in München, also wo ich immer noch bin. Eltern auch, würde ich sagen, oder hätte ich damals auch so gesagt, alles auch irgendwie tipptopp. Also es gab eigentlich gar nichts, wo ich hätte angreifen können. Das war dann für mich sehr unverständlich. Auch für Leute, die es gut mit mir gemeint haben, die so gedacht haben, ja komm, also warte mal vier Wochen, wird schon wieder. Aber es wurde eben nicht. Und dann habe ich mich mehr oder weniger aus der Not heraus mit mir selber beschäftigen müssen. Ich bin dann erstmal so alles so gemacht, was es so gab. Ein Freund hat mir erzählt, er ist auf den Jakobsweg gegangen, bin ich auch den Jakobsweg gegangen. Anderer Freund hat erzählt, Familienaufstellung, habe ich Familienaufstellung gemacht. Dritter hat gesagt, sollst du mal mit Therapie versuchen, bin ich in die Therapie reingegangen. Und da habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es doch was Intensiveres, also Therapie war dann schon richtig, um eigentlich mich selber kennenzulernen. Also ich kannte mich gar nicht. Ich hätte jedem gesagt, ich kenne mich, aber in Wirklichkeit kannte ich mich nicht. Ich dachte, dass ich, wenn ich da Erfolge da draußen bekomme, bin ja in jungen Jahren Unternehmensgründer, Wirtschaftsprofessor, also habe sehr, sehr viele Titel auch gemacht, lief auch alles gut, in der Fußball-Bundesliga gearbeitet, dann war noch WM in Deutschland, also das hätte glamouröser alles gar nicht sein können.
Ja.
Aber ich habe, glaube ich, gedacht, dass wenn ich da Erfolge erringe im Außen, dass ich dann Nähe bekomme zu Menschen. Aber ich habe Bewunderung bekommen und das ist sehr distanziert. Und insofern ist überall, wo ich hingekommen bin, habe ich gedacht, ich muss jetzt durch die nächste Zielfahne und an der Zielfahne war aber wieder Start gestanden. Und das bin ich dann sehr dankbar, dass ich dann damals auch mit guten Leuten, guter Unterstützung dann gefunden habe, dass man Erfolg kann man ja relativ leicht machen, aber Bedürfnisse kann man nicht so leicht verhandeln und sich erfüllen. Ja, und Beziehungen kann man erst recht nicht machen. Und insofern habe ich dann ab da eine andere Wendung genommen und das hat natürlich eine Zeit lang gedauert. Und wahrscheinlich ist es der Grund, warum wir auch heute sprechen und warum ich das beruflich verfolge, weil sehr, sehr eigentlich dankbar bin für den Schmerz von damals, den ich mir damals natürlich nicht gewünscht hätte. Also in der Krise will ja jeder nur raus. Aber ich froh bin, dass das eigentlich ich relativ schnell gespürt habe, körperlich, dass das so nicht funktioniert.
Das heißt, es gab so ganz deutliches Feedback, das du auch nicht ignorieren konntest. Ne? Man konnte es nicht mehr wegdrücken. Das heißt, du musstest einmal dich mit dir selbst beschäftigen, auch in der Tiefe beschäftigen, um zu erkennen, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich hier in der Welt? Ne? Unabhängig von diesen ganzen prestigereichen Erfolgen, die du auch auf dem Papier erreicht hattest, richtig? Und was würdest du sagen, Oliver, hast du das dann seitdem für dich gefunden oder ist es noch ein weiterer Prozess? Also du hast ja gesagt, du hast diese Nähe gesucht. Würdest du sagen, du hast diese Nähe jetzt im Leben gefunden? Oder entwickeln können?
Ja, also ich denke, bei all den Sachen, also jeder schnappt ja da so irgendwas auf, ne? Also viele Sachen tun einem ja wahnsinnig gut, bin ja auch auf viele Sachen sehr stolz, die ich da auch, die haben ja auch mit Kindheit und Aufwachsen und so zu tun. Aber ein paar Sachen, die man mit sich rumträgt, ich glaube, die beschäftigen uns ein ganzes Leben lang.
Zum Beispiel?
Dass ich merke zum Beispiel, dass ich mich, wenn jetzt etwas winkt, sagen wir mal Status, Prestige oder so, dann hat das auf mich einen Sog. Ja, also der hat es weiterhin, den hat es nicht mehr so. Aber heute höre ich die Stimme, heute kann ich die Stimme zuordnen. Ja, heute kann ich die Stimme zuordnen, da ruft jemand in mir, der sagt, Oliver, wow, das wäre doch mega und die würden alle jubeln und schau doch mal dahin. Und das ist ja auch total in Ordnung, das würde ich jetzt auch gar nicht wegwischen wollen, aber gleichzeitig weiß ich, jetzt muss ich gucken, wie geht's mir eigentlich mit dieser Anfrage, mit dem, ne? Das habe ich mir ja vorher gar nicht gefragt, dann habe ich gleich losgelegt. Und wenn ich merke, dass das mir aber eigentlich nicht gut tut oder wenn ich merke, dass zum Beispiel, ja, wir haben ja über Nähe jetzt gerade gesprochen, dass es da gar nicht da ist oder dass ich vielleicht was anderes auch verdränge. Also es ist ja auch die Nähe zu mir. Es ist ja den anderen. Da habe ich auch wirklich große Schritte gemacht, weil ich früher, glaube ich, doch sehr im Funktionieren war. Ja, und dann nimmt man die anderen ja nicht so wahr. Und das andere ist aber, dass ich auch gelernt habe, ich kann die Nähe zu den anderen vor allen Dingen dann erst herstellen, wenn ich sie zu mir gefunden habe. Also wenn ich mich gerne mag, wenn ich liebevoll zu mir selber bin.
Ja.
Und diese, sagen wir mal, diese neuen Stimmen oder die mich fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich wirklich? Du bist doch gerade sehr erschöpft. Ja. Oder was könntest du denn tun, heute liebevoller zu dir zu sein, als du es eigentlich sonst wärst? Ja, das sind die neuen Stimmen. So, und die alten gibt's aber auch noch und die dürfen dann auch ein Stück weit verhandeln und dann geht's auch gut raus. Also ich glaube, dass es nicht auch das Ziel sein kann, dass man sagt, das Ganze, was mich da früher in so eine schiefe Bahn vielleicht gemacht hat, das ist irgendwie spalte ich ab oder das gehört nicht zu mir, das gehört ja auch zu mir.
Ja.
Und mal ganz ehrlich, das ist ja auch gut so, ja. Ich habe einen Beruf, mit dem ich genug verdienen kann, dass ich mein Leben finanzieren kann, mit dem ich Spaß habe und auch sehr, sehr frei bin in meinem Leben. Das ist ja auch die andere Seite dann wieder dieser Medaille. Aber ich habe gemerkt, dass es eben vervollständigt werden muss.
Mhm.
Und das gelingt mir immer mehr und ich habe mir auch ein Umfeld geschaffen, die das auch verstehen, also so wie jeder seinen Freundeskreis ja auch ein Stück weit auch gestaltet. Ja, bin da auf einem Weg, der mich sehr zufrieden macht und versuche das auch anderen weiterzugeben, weil das, was ich beschrieben habe, ist ja ein bisschen auch der Ausdruck dieser Leistungsgesellschaft. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Zähne zusammenbeißen, geht schon. Und dann, also diese Frage, wie geht's mir wirklich, hat dann eben nicht mehr die Bedeutung, weil es interessiert nicht. Ich muss jetzt weitermachen, den nächsten Job irgendwie projektfertigstellen.
Ja. Und Oliver, du hattest ja auch die Karriere im Finance und Controlling, ne? Du warst ja auch selbst als Führungskraft tätig. Inwiefern hast du dich auch als Führungspersönlichkeit weiterentwickelt, wenn du jetzt das mal überträgst auf das Berufsleben? Inwiefern hat sich auch dein eigenes Führungsverständnis über die Zeit verändert? Aber ich kann mir vorstellen, dass das total schwierig ist, wenn man noch nicht die beste Beziehung zu sich selbst hat, dann auch vielleicht andere Menschen in der Form zu führen, ne? Also in Kontakt zu sich zu stehen. Kannst du uns mal da so einen Einblick, einen Eindruck geben?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich ja die letzten, weiß nicht, 20 oder 25, ja, ich glaube 20 Jahre werden es wahrscheinlich sein, eigentlich immer Teams geführt habe. Und ich erinnere mich, dass ich das rational auch immer gut machen konnte. Also ich bin jemand, der sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen kann, der das sehr schnell auch durchblickt, der sich auch gerne damit beschäftigt, sehr viel Euphorie auch vermitteln kann. Mhm. Aber ich war halt gerade in den ersten Jahren sehr emotional verunsichert. Oder sehr unsicher emotional.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht sowas aus? Ne? Weil wenn man dich so sieht, wahrscheinlich, wenn ich jetzt so dein Teammitglied wäre, ja, würde ich sagen, ja, mein Chef, ne, hat voll die Kontrolle, weiß immer, wo es lang geht. Wie hat sich diese emotionale Verunsicherung dann für dich geäußert und auch nach außen hin?
Ja, die hat sich dadurch geäußert, dass ich versucht habe, es eigentlich, also die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Also mehr im Kopf der anderen zu sein als bei mir, ne, weil das hatte ich ja gelernt. Also die Frage, wie geht's mir wirklich, ist gar nicht so relevant, ist was anderes relevant. Und da waren dann auch die Mitarbeiter, fanden das auch erstmal wahnsinnig toll. Ja, weil es gibt ja jetzt nicht so viele Chefs, die sich so auf die Leute drauf einlassen. Mhm. Aber für mich war das dann schwierig, weil ich hatte ja trotzdem den Druck, also den man ja immer im Business hat. Man braucht Umsatz, Kunden müssen zufrieden sein. Und ich konnte diesen Druck gar nicht so kanalisieren, weil auf der einen Seite hatte ich so quasi, die Mitarbeiter wollen was und das habe ich versucht maximal zu erfüllen, habe dann auch maximale Treue zurückerwartet, also wie so eine Symbiose, weißt du? Also wenn man irgendwie zu eng ist und keiner eigentlich sagen kann, das passt mir jetzt nicht an dir. Also wir hatten dann auch so eine Kultur, dass Mitarbeiter mehr oder weniger so ja den Chef ihres Lebens hatten. Ich dachte, ich habe die allerbesten Mitarbeiter und ich hatte immer tolle Leute und die würden wahrscheinlich auch heute noch sagen, dass ich auch ein guter Chef war. Aber das hatte so eine, ja, also ich mache es mal ganz konkret. Es gab dann irgendwelche Teammeetings oder irgendwelche Ausflüge. Das haben wir dann auch sehr, sehr intensiv gemacht. Und ich habe immer schon so ein Unbehagen gehabt, wenn dann alle am Tisch waren. Ja, also großer Meetingraum, sagen wir mal. Und ich habe dann so gemerkt, was den einen beschäftigt, was den anderen beschäftigt. Und habe dann versuchen, in dieses Überfördern, ja, also dieser Retter zu sein. Und das hat mich sehr verausgabt, sehr erschöpft. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum mir das Energielevel dann so runtergerauscht ist. Weil ich auf der einen Seite wollte ich dann irgendwie so was Tolles machen. Guck mal hier und wir machen Corporate Happiness, was Tolles für die Welt. Und gleichzeitig mich sehr um die Mitarbeiter gekümmert und mich selber eigentlich vergessen. Und das habe ich eben dann mehr verändert. Und das war aber nicht ganz einfach, weil die Mitarbeiter, die Leute sind immer sehr, sehr lange geblieben. 10, 13 Jahre, manche sind immer noch da. Und das ist nicht so einfach, wenn du in der gleichen Konstellation dich veränderst. Wenn ich jetzt irgendwo anders hingegangen wäre, hätte ich ja neu anfangen können, so wie wenn man in eine neue Stadt zieht oder ein neues Land.
Kannst dich neu erfinden, ne? Kann man einen ganz anderen Oliver zeigen einfach. Keiner wird den alten vermissen, ja.
Genau, aber es war vielleicht sogar auch dann noch nachhaltiger, weil ich musste dann auch mit diesen Veränderungen umgehen oder auch mit einem, weiß nicht, Kopfschütteln, Augenrollen, dass der Oliver dass der jetzt irgendwie das nicht mehr so macht, wie wir es von ihm gewohnt sind. Und das hat aber mir gut getan und am Schluss bin ich sicher, dass es uns allen gut getan hat.
Ja.
Aber so habe ich das erlebt. Also sehr, sehr anstrengend, obwohl von außen, und das ist ja wieder das Spannende, von außen, glaube ich, jeder gesagt hätte, was ein Team, mega cool. Also der Chef, die Leute, Mitarbeiter, irgendwie alle in einem Boot. Und da war auch viel positiv. Also das, ne, aber es waren ein paar Sachen, die waren nicht gut und vieles, ich weiß gar nicht, ob die Mitarbeiter da auch, vielleicht sind sie auch um einiges gekommen, weil ich auch dann nicht sie so gefordert habe, weil ich schnell in diese Ecke gekommen bin, dass ich gedacht habe, dann mögen die mich nicht mehr.
Mm. Ja,
und heute kann ich da toll drüber erzählen in Seminaren, weil das ganz vielen so geht, dass sie sich nicht trauen zu sagen, hey, pass auf, ich brauche aber die Leistung auch von dir und das ist ein Arbeitsvertrag, ist auch völlig okay. Manchen kommt es sehr schwer über die Lippen, weil sie dann denken, ja, die werden nicht mehr geliebt, die mögen mich nicht mehr und dann lasse ich es lieber sein.
Ja,
Und Oliver, das, was du ansprichst, dieses Spannungsverhältnis sehe ich so oft in der Praxis, auch in der Zusammenarbeit mit Führungskräften. Einerseits, du hast die Rolle, Ergebnisse zu schaffen, ne? Also Ergebnisorientierung, Leistung, Erfolge. Und auf der anderen Seite aber den Menschen nicht zu vergessen, also menschenorientiert zu sein, auf den Menschen eingehen zu können, empathisch sein zu können. Und du sprichst gerade so dieses Spannungsverhältnis an, das bei dir so ein bisschen stark in dieses Übertriebene, ne? Die übertriebene Empathie, für alle da sein zu wollen, sehr viel geben zu wollen, dass das so ein bisschen dahin gekippt ist. Und was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, das Gefühl, er gibt sehr viel, ne? Er achtet die ganze Zeit so als Helikopter auf alle seine Teammitglieder, würde aber gerne wieder ein bisschen mehr bei sich ankommen und auch so guten Gewissens, weißt du, in der Mitte ankommen, auf Ergebnisse und Menschen gucken. Gibt es da was, was dir geholfen hat, was du anderen mitgibst?
Ja, also ich glaube, es fängt an, bei dem Punkt, sich bewusst zu machen, wo wird es enden, wenn man so weitermacht.
Mhm.
Weil das endet nicht in einer Top-Teamleistung, das endet nicht in der eigenen Zufriedenheit, schon gar nicht in der Lebensqualität. Und wenn das jemandem richtig bewusst ist, so wie es mir auch bewusst wurde, das führt ins Nichts, dass wenn ich so weitermache, das hat überhaupt keine Zukunft. Dann entsteht ja eine Motivation erstmal, ja. Und du brauchst ja die Motivation und diese Energie, also diese Power, ja. Weil ja Veränderung, wie wir alle wissen, nicht einfach ist. So, und der zweite Schritt ist dann zu sagen, was wäre eigentlich ein günstigeres, also was wären günstigere Lösungen, ein günstigeres Verhalten, ja, an den Tag zu legen? Und manchmal braucht man doch andere dafür, weil man selber gar nicht sieht. Ja, weil man denkt, ja, ich muss doch hier helfen und so, ja. Und mehr bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, das, also es fing ja bei mir bei den Eltern auch an, zum Beispiel. Ne? Es fing bei so Sachen an, dass meine Eltern und Großeltern war es genauso. Also wenn jemand Geburtstag hatte, dann haben wir da 2 Tage verbracht. Mit Fahrradfahren und um den See und 3-mal rum. Ne? Und ich dachte so, das muss ich machen, damit ich ein guter Sohn bin. Ja?
Richtig.
Und in Wirklichkeit wollte ich das aber gar nicht. Also ich habe mich gegraut schon, ne, dahin zu fahren. Und so. Und jetzt fängt aber diese Verhaltensveränderung an, zu sagen, okay, dieses Mal, ich gehe nur für 2 Stunden hin. Ich sage Mama oder irgendwas, ich gehe hin, essen gern was, Geschenke und so weiter, dann gehe ich wieder. Das zu machen, das klingt jetzt für jemanden, der nicht dieses Thema hat, total trivial und sagt, ja, ne, so what. Aber wenn es genau dein Ding ist, ja, dann wirst du dir am Abend davor noch überlegen, ob du es durchziehst, wie du es machst, wie du die Sätze formulierst, ja. Das T-Shirt ist nass, weil du so aufgeregt bist, ja. Und dann, so, und dann machst du das. Und dann musst du erstmal auch die Distanz aushalten, weil natürlich erstmal die anderen komisch gucken. Meistens, meine Erfahrung ist, das ist viel dramatischer, wie man selber denkt, als was dann passiert. Also bei meinen Eltern jetzt mal als Beispiel, von dem ich angefangen hatte, die haben sich auch so gedacht, naja, finde ich jetzt irgendwie nicht so gut, aber das war jetzt kein Theater, kein Drama oder so. Aber ich dachte, oh Gott, also werden nie mehr mit mir sprechen. So, und das auszuhalten und dann diese Erfahrung zu machen, weil wenn du immer mehr diese Erfahrung machst, dass diese neue Art durchs Leben zu gehen dir gut tut in Summe. Und du wirst ja auch immer ruhiger. Du kannst ja dann beim 3., 4. Mal leichter solche Sätze sagen. Lernst ja auch immer dazu. Dann entwickelt es sich irgendwann zu einer Haltung. Und das ist dann im Prinzip der Schritt, wo es dann hin muss. Das ist wie so eine zweite Natur. Also die wird dann auch irgendwann zu einer ersten. Das ist aber ein langer Weg. Und das ist einer, der auch, deswegen habe ich das gerade so beschrieben mit diesem, ne, mit den Schweißflecken und allem Möglichen und diesem Aufgeregtsein und diesen Ängsten. Der fordert einfach Mut und dafür brauchst du eine gewisse Motivation. Deswegen glaube ich, braucht man dieses Erste, dass man sagt, egal wie lang es dauert, egal, vielleicht wird es auch hart werden, aber es gibt kein Zurück. Dafür bin ich auf die Welt, ne, dass ich so ende. Und dann geht es, weil du ja auch noch ein Stück weit mit dem zu tun hast, wenn du jetzt das System veränderst, weil du dich ja veränderst, verändern sich ja das sozusagen mit den anderen auch. Und die wollen das nicht. Niemand will eigentlich, dass sich irgendwer verändert, weil der Oliver war ja auch ganz schön in seiner Box. Da hat sich jeder dran gewöhnt. Und wenn jetzt, das wird jedem so gehen, dann gucken die anderen erstmal komisch. Und deswegen braucht man wirklich Energie dafür. Aber es lohnt sich und es funktioniert. Das wissen wir ja neurowissenschaftlich. Das wissen vielleicht auch viele, die es schon ausprobiert haben. Ja, aber es erfordert einfach wirklich Mut, sich da reinzuwerfen.
wenn ich das mal nochmal zusammenfassen müsste für unsere Zuhörenden, das heißt, wenn du dich selbst in dieser Situation wiederfindest, ne, also das Verhalten beobachtest, hey, ich tendiere dazu, sehr viel zu geben und dann mich auch schnell auszulaugen und auch wenig Grenzen setzen, erstmal dieses Problembewusstsein zu entwickeln und einen Veränderungswillen zu entwickeln, richtig? Dass du sagst, hey, schmal dir das mal aus, wie lange geht das noch gut? Wie lange geht das gut, bis du nicht komplett in der Erschöpfung endest, ja? Und mal dir das mal wirklich aus und willst du nicht jetzt schon was dagegen ändern? Und wenn das Bewusstsein erstmal da ist, dann hast du angesprochen, den Mut zu haben, durch diese unkomfortable, was ist ja so ein Prozess, ne? Wenn ich mich vorher wohlgefühlt habe, es immer allen recht zu machen, viel zu geben, sage ich mal, dann ist es jetzt erstmal durch diese Verhaltensveränderung eine sehr unkomfortable Zone, in der ich mich verbinde, in der ich erstmal diese Distanz aushalten muss, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Oliver, okay, du fragst mich jetzt, kannst du mir mal helfen, Tila? Und meine erste Reaktion jetzt eigentlich ja, sofort zu sagen, obwohl ich gerade weiß, ich bin schon auf meinen letzten 20%, jetzt aber innezuhalten und sagen, warte mal, Oliver, wie dringlich ist das? Pushback zu geben, ne? Reicht das, wenn ich bis nächste Woche helfe? Oder kannst du nicht jemand anderen helfen? Aber dann eine weichere Grenze zu setzen für sich selbst, um auch mehr so bei sich zu bleiben. Das erfordert Mut und vor allem auch, ich sag mal, Durchhaltevermögen, das du angesprochen hast. Dass man auch das durchzieht, wohlwissend, dass andere Menschen jetzt nicht mit Begeisterung Hände jubeln, sagen werden, ach toll, Oliver, dass du jetzt Grenzen setzt oder dass du jetzt dich veränderst, weißt du, weil das heißt ja auch, dass ich mich mit verändern muss. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, genau. Und ich kann noch eins ergänzen, dass weil am Anfang das so ungewohnt ist und weil man es ja so schlecht kann, weil man es ja nicht geübt hat. Wenn man jetzt das erste Mal beginnt zu sagen, das gefällt mir hier nicht oder das mag ich nicht, da möchte ich nicht mitmachen und da möchte ich nicht hingehen, dann ist, das habe ich bei vielen anderen Menschen auch später auch dann gesehen, dann wird das erstmal relativ hart formuliert, also härter, als es jetzt gut tut. Also da ist jetzt wenig Liebe mit dabei und wenig Wohlwollen, sondern weil man ja nur auf diese Grenze fokussiert ist und auch nicht die richtigen Worte findet. Und dann kommt es tatsächlich erstmal sehr hart beim Gegenüber an. Mhm. Also natürlich gut ist, wenn man eine Begleitung hat, die einen da schon sagt, pass auf, aber wäre gut, also bleib bei deinem Bedürfnis, aber mach's dem anderen auch leicht. Biete ihm irgendwie was an, so wie du es jetzt gerade ja auch schon gemacht hast. Ein Stück weit kann man sich da sicher helfen lassen, ein Stück weit muss man es bestimmt auch selber dann entwickeln, dass man später es sehr einfach formulieren kann und dass der andere merkt, hey, das ist jetzt trotzdem Wohlwollen, spüre ich. Und trotzdem kann der jetzt aber nicht oder will der jetzt eben gerade nicht. Und es geht da nicht die Beziehung flöten. Ja, weil das ist ja die Grundangst, warum nicht die Grenze gesetzt wird. Und wenn die Leute jetzt die Grenze setzen und es erstmal so ein bisschen ungewohnt hart rüberkommt, dann kann es erstmal tatsächlich ein bisschen ruckeln in dieser Beziehung. Aber es geht nicht anders, als dass es einfach ein Üben, 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 Üben ist.
Oliver, ich habe das mal beobachtet, der Vergleich zwischen der Arbeitsbeziehungen und den privaten Beziehungen, die wir haben. Und was ich beobachtet habe, ist Menschen, die so in dieses People-Pleasing gehen, ja, weil das beschreiben wir ja gerade, so es allen gerecht zu machen zu wollen, die haben in der Regel in der Praxis eine sehr geringe Konfliktbereitschaft. Warum? Weil sie eben fürchten, wenn ich jetzt meine Meinung sage, wenn ich jetzt eine Grenze setze, wenn ich jetzt irgendwie für mich einstehe, ja, und mich abgrenze, dann wird diese Arbeitsbeziehung darunter leiden, die Beziehung zu meinem Chef oder. Während wir aber im Privatleben, wenn wir uns der Beziehung sicher sind, ne, also nehmen wir an, du hast jetzt eine Frau oder ich habe jetzt einen Ehemann, ich weiß, der läuft jetzt so schnell nicht weg, dann würde ich ja eher sagen, okay, ich gehe jetzt in den Konflikt und ich werde jetzt meine Meinung, mein Interesse vertreten, weil ich einfach mir sicher der Beziehung bin. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen müsste, diese teilweise Unfähigkeit für uns selbst einzustehen, ist ja oftmals aus diesem Bedürfnis heraus, dass wir die Beziehungen wahren wollen, richtig? Die Beziehungen zu den Mitarbeitenden, zu den Kollegen, wie auch immer. Und dass wir uns aber trotzdem in solche Situationen wohlwissend begeben und sagen, vielleicht mag es sein, dass der Chef, dass es ihm nicht schmeckt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nicht die Überstunde. Aber das wird die Beziehung trotzdem überleben. Es ist trotzdem mein gutes Recht, hier eine Grenze zu setzen, dass man da so mehr Balance findet. Oder wie siehst du das?
Ja, also wir sind ja alle, wenn man nochmal ganz zurückgeht in unserem Leben, wir sind ja Zeit unseres Lebens, und das war von Stunde Null an, Lösungssuchende. Ja, also es gibt irgendwas, Situation, da kommt was aus dem Gleichgewicht, sehe das ja bei meinem kleinen Sohn auch, ne? Also die Dinge gibt's jeden Tag irgendwas und dann versuchen wir ja eine Lösung zu finden. Das ist ja unser großer Evolutionsvorteil, ne? Dass wir keine starren Konzepte haben. Und ja, und wenn wir dann so eine Lösung finden, wie zum Beispiel, naja, wenn ich mich anpasse oder wenn ich jetzt nicht immer sage, was ich will, dann geht das mit dieser Mutter oder diesem Vater geht das eben gut. Ja. Und wenn ich zu aufsässig bin, dann komme ich da richtig in Konflikt rein. Vielleicht droht sogar die Beziehung da irgendwie kaputt zu gehen, ne, im schlimmsten Falle. Und jetzt sitzt das natürlich sehr, sehr tief. Und das ist, glaube ich, auch eine zweite Sache, die wichtig ist. sich selber zu erkennen, wie bin ich denn eigentlich geworden, wie ich bin? Also wie bin ich denn auf diese Lösungen gekommen? Das waren ja alles damals gute Lösungen, weil sie ja dazu geführt haben, dass es für uns gut weitergeht. Also können wir uns ja eigentlich alle auf die Schulter klopfen. Aber jetzt sind wir ja alle erwachsen. Und wenn man erwachsen ist, dann kann man diese Lösung ja überprüfen. Genauso wie du jetzt sagst, ne, ob das beim Chef jetzt auch noch die gute Lösung ist. Dass man, weil man noch die Grundangst, die man von früher hatte, jetzt hat und sagt, da ist dann die Beziehung, geht sonst den Bach runter. Also nicke ich zu allem, was mir der Chef sagt, spiele auf der Klaviatur des Chefs. Oder ob es eine andere Lösung ist, die besser für mich ist und vielleicht sogar auch für die Beziehung zum Chef. Das ist ja das Schöne, das wissen wir ja auch aus der Wissenschaft, dass das Hirn ja neuroplastisch ist. Das heißt, wir können immer noch Lösungen suchen und die bahnen sich dann auch. Und das ist ja das große Geschenk eigentlich, was wir haben. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn wir erkennen, welche Lösungen wir in der Kindheit, in der Jugend, in der Schule, in der Ausbildung, im Freundeskreis gefunden haben, wenn wir die also ein Stück weit verstehen und heute aber vielleicht auch wieder in Frage stellen und sagen, ich mache es heute anders.
Ja.
Das ist eine große Freiheit, ja, die wir als Menschen haben und die aber nur dann kommt, wenn wir uns dem eben stellen, ja. Also solange wir nur im Außen unterwegs sind, wie ich vorher erzählt habe, so in meinen Jugendjahren, ne, so im Außen herum, da werde ich keine neuen Lösungen finden.
Ja, das sind so deine, ich sag mal, deine Lösungen und Mechanismen, die halt, ne, früher erwachsen sind, die gut für dich funktioniert haben. Und jetzt hinzugehen und sagen, dienen die mir überhaupt noch? Will ich so mit diesen Reaktionen, mit diesen, ich sag mal, mit diesen Werkzeugkasten, mit dem ich rumlaufe, sind das noch immer noch die besten Werkzeuge, mit denen ich Situationen und Probleme lösen will? Oder braucht es mal ein Update? Ne? Das ist so, als hätte man so ein richtig altes Nokia-Telefon. Vielleicht bräuchte es mal ein Update, um mal angemessener, zeitgemäßer darauf zu reagieren. Cool, sehr schönes.
Ja, und es gibt, ich denke, schon Lösungen. Also fürs Gehirn ist jede Lösung, die einen aus dem Stress rausbringt, gut. Also da ist sogar Alkohol trinken eine gute Lösung, weil das ist dann, wenn man kann so viel Alkohol trinken, weiß man gar nicht, mit welchem Chef man, ne, dass es einen Chef überhaupt gibt und eine Frau und alles Mögliche. Ist natürlich langfristig, wie wir wissen, keine gute Lösung, logischerweise. Und es gibt schon, ich sag mal, gelingende Lösungen und nicht gelingende Lösungen. Und das ist, glaube ich, schon ein spannender Punkt, hier nochmal drüber zu sprechen. Also eine gelingende Lösung ist immer eine, die entweder zu dieser Verbundenheit beiträgt, zu dieser Zugehörigkeit, ne, mit anderen, weil wir soziale Wesen sind, oder wenn sie dazu beiträgt, dass wir über uns hinauswachsen. Mhm. Ne, und am besten sozusagen zu beiden. Was nicht gute Lösungen sind, sind die, die uns bedürftig machen.
Ja, was meinst du damit?
Naja, also ich war damals ein Bedürftiger, weil ich habe ja Status und Ego und alles Mögliche gebraucht. Mhm. Ja, das habe ich auch von anderen gebraucht. Also ich war ja nicht frei in Wirklichkeit, ne, sondern ich habe etwas gebraucht. Ich habe gebraucht, dass Leute mir hier auf die Schulter klopfen, Anerkennung und so weiter. Und solange man ein Bedürftiger ist, kann man eigentlich auch kein Liebender sein. Also ich finde dieses Wort Liebender oder Liebe im Business, das verschreckt jetzt viele, deswegen aber wir es. Also wir haben sie schon gut vorbereitet. Eigentlich würde es darum gehen, kann ich später auch noch ausführen, das würde für alles, für Wirtschaftlichkeit, für Zufriedenheit, würde für richtig, richtig gute Beziehungen sorgen. Aber solange ich ein Bedürftiger bin, ne, solange ich immer was vom anderen brauche, da mache ich den anderen auch zum Objekt.
So für das Objekt deine Löcher zu fixen. Ne? Also ich stelle mir das immer so vor mit diesem Zitat, you can't pour from an empty cup. Du kannst nicht aus einem leeren Gefäß schöpfen. Das heißt, wenn du leer bist, das heißt, du bist bedürftig, du erwartest, du brauchst, dass das andere Menschen dir einschenken, dann bist du auch abhängig davon, wer dir einschenkt und wie er einschenkt. Und am besten hoffst du darauf, dass er bis voll einschenkt, weil sonst hast du immer Angst, dass dein Cup leer bleibt, richtig? Also das ist so das Sinnbild dafür.
Genau, absolut. Und das Objekt machen kann eben auch sein, das Objekt meiner Bewertungen. Ja, also sobald ich jetzt jemanden bewerte, ja, mache ich ihn zum Objekt oder meiner Ziele, meiner Absichten, also das Nützlichkeitsdenken, dieses, ja, Human Resources könnte man auch sagen, ja, jemanden als Objekt behandeln, so fühle ich ja fühle. Und wenn sie selber zum Objekt gemacht werden, dann machen sie den anderen auch zum Objekt. Ja, dann haben wir so eine Objektbeziehung, die ich sehr oft im Business sehe. Wenn wir aber uns als Subjekte behandeln würden, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Dann wären es auch keine Beziehungen, die wir haben, sondern Begegnungen. Okay. Weil eine Beziehung kann ja alles Mögliche sein. Eine Beziehung kann ja auch von Narzissmus geprägt sein. Das ist ja auch eine Art der Beziehung. Ja, das ist ja jemand, der einfach jemanden runterdrücken muss, ne, damit er selber scheinen kann. Aber eine Begegnung wäre eigentlich, dass ich gar nichts vom anderen brauche, sondern dass ich aber alles tue, damit der andere weiter wachsen kann. Das wäre eine tolle Beziehung. Und der andere kann, also ich glaube, er kann gar nicht anders, als mich auch zum Subjekt sozusagen machen, weil das ganz schwierig ist, wenn jemand zum Subjekt macht, den dann zum Objekt zu machen. Also, und das wären halt tolle Beziehungen, wenn alle ein Stück weit entwickelt wären von ihren Verwicklungen, ne, über die wir gerade geredet haben, ne, dass man sich so verwickelt durch seine Muster, durch seine, ne, dass man in die People-Pleaser-Ecke kommt oder in die eher narzisstische Ecke, also in diese ganzen nicht so beziehungstauglichen Muster. Und wenn man dann quasi aus einem Wohlwollen heraus auf den anderen guckt und sagt, es gäbe nichts Schöneres, als wenn du noch mehr in deine Kraft kommen würdest. Wenn du noch mehr über dich hinauswachsen würdest. Und das wiederum heißt eben nicht, dass man jetzt immer nur lieb und nett und brav zu dem anderen ist, sondern das heißt eben auch, dass man dem anderen mal sagt, du, nee, so geht's nicht. Das weiß ich, dass du es besser kannst, das müssen wir uns nochmal angucken. Ja, aber aus einem Wohlwollen heraus. Und das, denke ich mal, hat dann auch im Business auch eine ganz große Kraft. Also da entsteht ja dann was, ja, wenn Leute in ihre Kraft kommen. Aber es fängt dann bei der Beziehung an, bei dieser liebevollen Beziehung zwischen den beiden. Und die wiederum, und jetzt haben wir den Kreis endgültig, geht nur, wenn ich das zu mir selber habe. Weil wenn ich zu mir selber nicht liebevoll bin, dann kann ich auch nicht zu den anderen so sein. Und dann wäre ich ja auch ein gutes Vorbild. Dann habe ich gemerkt, dann funktioniert das und zwar wirklich nachhaltig, auch im Business.
Und ich habe das Gefühl, oder weil ich weiß nicht, wie du das beobachtest, die eigene Beziehungsfähigkeit oder Unfähigkeit offenbart sich in der Führungsrolle, so in der Karriere. Wenn du in die Führungsrolle kommst, dann fliegt das so ein bisschen alles auf. Du kannst vorher vielleicht noch so als Teammitglied sehr gut funktionieren, ne? Und ich sag mal recht unreflektiert noch so dein Ding machen, so. Und in den Führungsrollen wird man so zwangsläufig damit konfrontiert, weil man jetzt eben in diese Begegnungen gehen muss. Du kannst schon, ich sag mal, ein bisschen dysfunktionaler dein Team führen und sie so ein bisschen als Lückenstopfer sehen und, ich sag mal, nur sehr transaktional denken. Aber die Frage ist, wir wollen ja auch Führung neu denken. Wir wollen ja auch hier menschliche, tiefe Beziehungen aufbauen. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt so eine Persönlichkeit haben? Du hast gerade eben auch von Narzissmus gesprochen. Kannst du hier nochmal ganz kurz erläutern, was du damit genau meinst? Das sind ja eigentlich tief verunsicherte Persönlichkeiten, ne? die so ganz viel, ich sag mal, Bestätigung von außen brauchen, habe ich immer verstanden, oder? Damit sie sich gut fühlen.
Ja, also es gibt, glaube ich, jetzt nicht den Narzissten oder den Narzissmus, sondern einfach narzisstische Nöte, ne, in denen jemand reinkommen kann.
Okay.
Also das Wort Narzissmus beginnt schon bei dem Begriff ich will.
Okay.
Ja? Aber das kann man natürlich sehr stark wollen. Das sind eigentlich Menschen, die, ja, also viele von uns haben ja mit einem Selbstwertgefühl zu tun. Also es gibt sehr wenige Menschen, die so total in sich selber ruhen, ich bin in Ordnung, alles in Ordnung, sondern jeder hat ja da schon so seine Unsicherheiten. Und so ist es eben dort auch. Und diese Lösung, die man findet, wenn man jetzt so Richtung narzisstische Nöte geht, ist zu sagen, ich habe diese Unsicherheit in mir, aber die zeige ich nicht. Das tut viel zu weh, dass ich zeige, dass ich unsicher bin, dass ich unzulänglich bin, zerbrechlich und so weiter. Ich gehe in die Leistung, also ich zeige was, erschaffe was, eine Karriere, tolle Projekte, was auch immer, und hole mir dazu eigentlich die Bewunderung der anderen. Also darum geht es eigentlich so im Kern. Und dafür tue ich aber dann alles. Ja, und das kann man jetzt, ne, also wer sehr, sehr weit auf dieser Achse nach oben ist, der würde dann auch Leute manipulieren. Der würde auch, denen ist das dann auch nicht so wichtig, wie die anderen sich fühlen. Also geht auch eine gewisse Empathielosigkeit damit her. Die sind aber eigentlich total zart und verletzlich unten drunter.
Ja.
Also die können dir erscheinen als sehr fragwürdige Menschen, ne? Also sehr hartherzig. Aber eigentlich ist da eine ganz weiche Stelle drunter, ne?
Ja.
Und die Kunst wäre jetzt für so jemanden quasi diese Verwundbarkeit zu teilen, ne? Und zu sagen, schau mal, ich kann das gar nicht hier und da fühle ich mich unsicher. Und dann kommt eben auch ein Stück weit würde auch diese Heilung kommen. Also wir reden eigentlich jetzt immer vom Gleichen, ja? Wieder diese Zuwendung zu sich selber und zu sagen, ich gehe nicht in diese Lösung, in diese eigentlich nicht gelingende Strategie, dass ich andere runterdrücken muss, damit ich mich nach oben schraube, damit die ganze Welt sagt, wow, der ist toll. Und durch dieses der ist toll, fühle ich mich so wichtig, dass das Selbstwertgefühl wieder für eine Zeit lang in Ordnung. Ich bin aber ein Bedürftiger, weil genauso hast du das ja so schön gesagt, ich bin jetzt immer davon abhängig, dass dieses Spiel funktioniert. Ich darf nicht schwach sein, ich darf gesundheitlich nicht in die Bredouille kommen. Ist der Markt, in dem ich unterwegs bin, bleibt der so? Weil was ist, wenn meine Branche nicht mehr gefragt ist? Also sehr, sehr viele Ängste ranken sich darum. Das sind die Identitätsorientierten, so nennt man die. Ja, das ist diese eine, wo es so einen gewissen Mechanismus gibt, Lösungen, die ungut für Begegnungen sind. Mhm. Und die andere Achse ist die der Beziehungsorientierten. Also jemand, der beziehungsorientiert ist, der hat die Grundangst, dass er verlassen wird. Mhm. Ja, also der tut alles für diese Beziehungen, kann sich auch ganz, ganz schwer abgrenzen, weil wenn er sich abgrenzt, riskiert er das, über was wir schon gesprochen haben, dass er eben nicht geliebt wird. Ja. So, jetzt kannst du quasi alle Menschentypen da so ein bisschen einorientieren, ne? Zwischen identitätsorientiert, also dieses meine Identität, ich muss hier toll sein, ne? Und dieses beziehungsorientierte. Und die Lösung ist eigentlich immer die gleiche, dass man sich zeigt mit all seinen Anteilen, mit all seinen Schwächen, mit dem, was man nicht kann. Und dass man, wenn man sich deswegen dann nämlich mehr annimmt und mehr akzeptiert, eine bessere Verbindung zu sich selber hat und gleichzeitig gelingt es mit den anderen dann besser. Ja, dann kann ich, dann brauche ich das nicht mehr alles von dem anderen. Ja, ich brauche nicht entweder, dass der mich so toll findet. Ich brauche auch nicht, dass der denkt, ich bin ja immer da und erfülle immer alle Wünsche. Und dann habe ich eine neue Freiheit und bin trotzdem verbunden, weil ich ja mit mir immer verbunden bin. Mhm. Und ich bin ja ein großer Kämpfer deswegen dafür, weil ich erstens mal weiß, dass da wirkliche Lebensqualität wartet und gleichzeitig hundertprozentig, und ich meine, sage ich als ehemaliger Controller, ja, von dem man sicherlich andere Sätze jetzt erwarten würde, der sagt, ich weiß, das ist der Treibstoff für die Wirtschaft, für unsere Wirtschaftlichkeit. Also wenn wir Begegnungen hätten, das ist gar nicht in Worte zu fassen, welche Potenziale da vor uns liegen. Aber es fängt eben beim Einzelnen an und auf eine unangenehme, unkomfortable Art und Weise. Und das hat aber übrigens Fridtjof Bergmann mit New Work gemeint. Der hat nicht gemeint, wir erfüllen Mitarbeitern jetzt alle Wünsche, die die haben, überhaupt nicht, ja, sondern eigentlich genau das, sich in dieser Arbeit zu erkennen und die Arbeit auch zu nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln. Und das haben dann viele aber entweder falsch verstanden oder wollten es nicht verstehen oder haben sich auch nicht genügend damit beschäftigt. Und da, glaube ich, liegt gerade in unserer Zeit, wo es so wenig Halt im Außen gibt, ist dieser Halt im Inneren zu finden, das, was erfolgreiche Teams und Unternehmen ausmacht.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Oliver. Und was mich jetzt noch so interessieren würde, ist, wir sprechen ja heute auch so von Führung neu zu denken. Also auch Führung, gute Führung vorzuleben. Was mich jetzt interessiert, ich glaube, das ist auch von dem, was du jetzt alles gesagt hast. Wie würdest du ganz persönlich gute Führung definieren?
Ja, also gute Führung fängt an, dass man nur andere führen kann, wenn man sich selbst gut führen kann. Also sie fängt schon mal bei der Selbstführung an. Das ist ja der Punkt, den die meisten Führungskräfte gerne überspringen. Wir wollen ja immer gleich so Patentrezepte, wie man das mit Opferverhalten im Team macht und ne, wenn da eine Krankheitsquote zu hoch ist und so weiter, oder es Konflikte gibt. Also bei sich selber anzufangen und sich diese Fragen zu stellen, die wir jetzt hier so schön zusammengetragen haben. Ja, was will ich für einer sein oder eine sein? Auch diese spirituelle Frage, eben, was will ich auf dieser Welt? Was will ich denn, ne, wo will ich denn beitragen? Was ist denn der Sinn? Habe ich eine persönliche Vision, sich auch selber kennenzulernen, der Frage eben wirklich nachzugehen, was könnte ich tun, dass es mir selber noch besser geht im emotionalen Sinne. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für unser Handeln, sondern auch den Umgang mit unseren Emotionen. Mhm. Ja, nicht wegmachen, verdrängen, betäuben, sondern sich zu fragen, was wollen die mir denn sagen? Das sind ja eigentlich Wegweiser zu mir selber. Also das ist sozusagen der allererste Schritt. Und wer sich gut selbst führen kann und nicht mehr dieser Bedürftige ist, über die wir gerade gesprochen haben, dann funktioniert schon mal die eigene Potenzialentfaltung eigentlich von selber. Mhm. Also da muss man dann gar nichts tun, da muss man keine Kurse besuchen und so. Ja, das geht dann von selber. Und wer das erlebt hat, der kann sich natürlich jetzt anderen gut zuwenden und versuchen eben, bei anderen etwas beizutragen, dass die aus ihren Verwicklungen rauskommen. Also ich frage manchmal Personalentwickler, von was entwickelt ihr denn eure Leute? Sehen die dann immer gar nicht, weil die sagen, Entwicklung, das geht doch in so eine Zeit, ne? Und die machen dann. Aber ich rede wirklich von diesen eigenen Verwicklungen, ne? Also jemand, der in einem Opferverhalten feststeckt, der ist ja verwickelt in irgendwas. Ja, oder jemand, der immer nur Prestige und Status hinterherrennt. Auch wenn es ihm schon selber gar nicht mehr gut geht, der ist ja auch verwickelt. So, und wenn man jetzt als Führungskraft da etwas tun möchte, weil man den anderen mag, ne, da kommen wir zum zweiten Punkt. Alles, was jetzt mit dem Team und den Teammitgliedern zu tun hat, wird nur funktionieren, wenn ich den anderen mag. Sonst wird es nicht funktionieren. Also ich kann mit Druck schon herrschen, ja, aber das führt zu diesen patriarchalischen Erscheinungen, also ne, wo wir wissen, Weil sobald der andere weg kann, wird er weg sein, weil er keine Lust drauf hat, weil er merkt, er wird hier ausgebeutet. Und wenn ich jemanden ermutige oder inspiriere, darum wird es ja eigentlich gehen, es lässt sich niemand ermutigen oder inspirieren von jemandem, wo man spürt, der mag mich eigentlich gar nicht.
Mhm.
Das mache ich nicht. So, also wäre die zweite Aufgabe wäre dann zu gucken, was kann ich denn tun, dass ich den anderen mag? Und ich muss ja nie den ganzen Menschen mögen und ich muss den auch nicht heiraten, aber ich müsste irgendwie hingucken und irgendwas finden, was ich an dem anderen mag. Das ist vielleicht nur eine Eigenschaft. Aber wenn ich zu der spreche, ne, zu dieser Eigenschaft, das kann sogar was Privates sein, ne? Vielleicht ist das nur ein Fußballfan von der gleichen Mannschaft und sonst ist der sehr schwierig mit seinen Verwicklungen, aber ich mag, dass der auch diese Mannschaft. So, und jetzt rede ich quasi zu diesem Anteil von dem anderen, dann entwickelt sich eben auch so ein Wohlwollen, ja? Und wenn ich jetzt selber nichts mehr brauche, weil ich ja schon mit mir gearbeitet habe, ja? Jetzt kann ich ja für den anderen da sein für diese Entwicklung. Und dann bin ich so im besten Sinne eine Art, ja, supportive Leader. Also jemand, der unterstützt. Und der dann aber auch sagt, ich will jetzt hier nicht alles vorgeben, sondern ich weiß, dass das die Leute selber wissen. Wahrscheinlich ist da noch was nötig, aber immer versuchen, dass der andere seine Probleme löst. Sich selber da zurückzuhalten und nur reinzugehen, wenn man wirklich merkt, der kommt da gerade gar nicht weiter. Und das, was man mit ihm bespricht, darf aber nur dazu dienen, dass er es wieder selber versucht. So, und ja.
Ich hatte hier auch so eine Regel, Oliver, bei meiner Mitarbeiterin, die kam dann immer so ganz hilflos und meinte so, Tila, ich habe ein Problem hier. Und das waren so kleine Nichtigkeiten, weißt du, es waren wirklich so Dinge, wo ich nicht mal drüber nachdenken würde. Und ich habe ihr dann immer mitgegeben, bevor du auf mich zukommst, strukturier mal deine Gedanken dazu, schreib dir mal diese drei Punkte auf. Observation, Complication, your solution. Also was siehst du, welches Problem kommt auf und was tust du? Mach auch mehrere Optionen, um dieses Problem zu lösen. Und wenn du immer noch ein ganz, ganz großes Bedürfnis hast, hier an mich zu eskalieren, dann komm gerne auf mich zu. Aber das Resultat war, ganz viele Probleme lösen sich dann von selbst. Aber ich glaube, die Menschen müssen erstmal sich selbst als selbstwirksam erleben. Ne? Zu gucken, ich kann mir es selbst zutrauen, dieses Problem zu überkommen und zu lösen. Das fehlt manchmal auch an Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Das ist was ich beobachte.
Ja, und an dem, was du gesagt hast, zeigt sich ja zweierlei. Also das eine ist, dass bei dieser Art und Weise, wie du da vorgehst, deine Mitarbeiterin jetzt gefordert ist, ne, sich selber mal festzulegen auf eine Lösung, ne, und das zu durchdenken und mit diesen drei Fragen. Aber das andere ist eben auch, dass du auch loslässt, und da tun sich viele Führungskräfte schwer, weil wenn man für den Mitarbeiter etwas entscheidet, ist das ja auch für viele ein gutes Gefühl. Ja, weil ich habe wieder ein Problem gelöst. Ich bin die Tolle, ich habe das gemacht, schau mal, die Mitarbeiterin ist gar nicht. Also das ist gar nicht bös gemeint, die Leute wollen ja helfen. Ja, in Wirklichkeit ist es eigentlich übergriffig, weil man den Menschen ihre Probleme wegnimmt. Das führt nie zu Wachstum, sondern wir alle brauchen Probleme. Aber wir müssten halt lernen und ein Selbstbewusstsein entwickeln, dass wir uns freuen auf Probleme. Also wie wenn so ein neues Kreuzworträtsel rauskommt. Ja, und man sagt, wow, da setze ich mich hin, da habe ich Bock drauf, mal gucken, was die da wieder wollen, ne? Mit drei Buchstaben, fängt mit ihr an und so weiter. Also, ne, das ist ja auch ein Problemlösen, aber das ist ja mit einer Freude, einem Spaß verbunden. Und bei uns ist doch vielerlei noch Problemlösen mit Angst behaftet. Ne? Angst, ja. Fehler zu machen, Angst zu versagen, ja. Angst von der Vorgesetzten, nicht gut bewertet zu werden und so weiter. Und das, denke ich mal, müssen wir auch lernen, dass wir nicht immer mit diesen impliziten Drohungen kommen und dass das dann so Angstfunktionierer werden, sondern dass man ihnen die Probleme lässt, aber sie dabei gut begleitet, dass sie eigentlich eine Freude entwickeln und sich auf noch größere Probleme freuen, die auf sie zukommen.
Ich ziehe gerade so eine, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste, was du halt gesagt hast, ist auch so loszulassen und dem anderen nicht der Wachstumsmöglichkeiten zu berauben. Weil das ist das, was wir tun, wenn wir da initiativ werden und auch ein bisschen kontrollieren, übergriffig werden, wie du sagst, ne? Und Oliver, du hast eben gesagt, so hey, du musst auch den anderen Menschen irgendwo mögen. Also das ist wichtig. Ansonsten passiert vielleicht eine oberflächliche Verhaltensänderung, aber nicht wirklich diese innere Haltung, von der wir viel sprechen. Und ich beobachte immer wieder Führungskräfte, die vielleicht sehr über die Ergebnisse sich orientieren, die sagen, boah, Tila, mich interessiert das nicht, was dieser Mensch am Wochenende gemacht hat. Also ich frage dann vielleicht so, wie geht's dir, wie war es am Wochenende? aber ich bin mental schon eigentlich bei der Agenda. Weißt du, so, es fühlt sich heuchlerisch an, es fühlt sich nicht authentisch an, es fühlt sich nicht richtig an. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass wir sagen, du musst nicht diese 0815 Blaupausen anwenden, sondern finde etwas, was sich richtig und authentisch für dich anfühlt. Okay, dann frag nicht nach dem Wochenende, aber was ist denn eine genuine, also eine aufrichtige Frage, die dich interessieren würde, weißt du, über den anderen Menschen, vielleicht sowas. Also, dass man da mehr so in sich selbst reinspürt und sich auch nicht verbiegt, sondern aber mit dem arbeitet, was man hat, aber schon das Interesse für den anderen irgendwo erweckt und auch vielleicht so eine Neugierde einfach mit reinbringt. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also es muss ja aus mir selber herauskommen, dieses Interesse am anderen, und es muss auch, und daran kann man es leicht überprüfen, es muss auch eine Verbindung zu meinen Gefühlen haben. Also vor kurzem hatte mich eine Personalentwicklerin, hatte mir am Telefon erzählt, dass sie und auch alle anderen in ihrer Abteilung feststellen, dass ihr Vorstand gecoacht wird.
Mhm.
Dann meinte sie so, naja, das beobachten sie deswegen, weil der stellt jetzt eine Frage in jedem Meeting, in jedem Gespräch, der da früher nie gestellt. Okay. Und die Frage heißt, wie geht's dir? Okay. Aber alle merken, es interessiert ihn nicht, unsere Antwort. Und das ist jetzt ja ein gutes Beispiel dafür, was du auch gerade mit reingebracht hast, dass das Verhalten ja stimmt. Ne? Das ist ja so ein 0815-Ding. Also es ist aber trotzdem richtig. Also die Frage zu stellen, wie geht's dir, ist ja check. Ne? Mhm. Aber wenn die Haltung nicht passt und das eben jetzt nicht mit einem eigenen Interesse am anderen, ne? Mit einem Gefühl, ich würde mal wissen, ne? Und so weiter, dann merken alle anderen, dass er die einfach nur mehr oder weniger auswendig gelernt hat, ne? So ritualisiert jetzt stellt. Und das endet dann immer im Zynismus. Und deswegen ist diese reine Verhaltensebene, drei Tipps und Tricks für Führungskräfte, wie sie das machen, dass Mitarbeiter das machen, was sie wollen, das endet immer im Nichts, weil die Leute fallen zurück, weil auch die anderen natürlich auch merken, dass da nichts dahinter ist. Und wer selber an sich arbeiten will, der ist gut damit beraten, das so zu machen, wie du es gerade vorgeschlagen hast, sich wirklich zu fragen, was interessiert mich denn? Ja, und das zu fragen und nicht sich zu denken, ich muss jetzt irgendwas fragen, damit ich mein Interesse zeige, weil genau, das sofort der andere merkt.
Das stimmt. Sehr schön. Aber wir kommen jetzt so ein bisschen ans Ende und wir haben jetzt viel über diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Selbsterkenntnis, auch diese Reise dahin, ne, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu führen gesprochen, um andere Menschen zu führen. Gibt es in dem Kontext, und du hast auch viel über Emotionen gesprochen, und ich bin mir sicher, wir könnten noch zig Folgen dazu aufzeichnen, aber irgendwas, was du nochmal rausstellen möchtest, was unbedingt im Gedächtnis bleiben sollte der Zuhörenden?
Also ich denke jetzt gerade an Menschen, die oft so aus der mittleren Unternehmensstruktur, aus dem Organigramm kommen, ne, oder auch weiter unten bis hinter zum Azubi. Ich habe deswegen oft mit den Leuten auch zu tun oder kommt deswegen vielleicht auch gerade drauf, weil ich habe ja unter anderem Bodo Jansen und die Upsas-Boomer begleitet, und dann sagen mir viele aus anderen Organisationen, ja, ich habe aber nicht so einen Inhaber, ne, wie diesen Herrn Jansen, der das jetzt beschließt, wir wollen eine andere Kultur haben, und der macht es dann, sondern ich hänge hier mittendrin im Organigramm, irgendwo, ja, in der siebten Ebene, und der Vorstand ist so und wir sind ein riesengroßer Laden. Und was ich gerne mitgeben möchte, dass ein entschiedener Mensch immer die Mehrheit ist.
Mhm.
Also wir sind ja anders groß geworden, ne? Man braucht 50%, um was durchzusetzen in der Politik. Man braucht auf jeden Fall den Chef, ne? Weil der beschließt. Und ich finde aber spannend, wenn man sich die wirklich Großen in der Menschheitsgeschichte anschaut, einen Mandela, einen Martin Luther King, einen Gandhi, die waren ja nie in der Mehrheit am Anfang, aber die haben eine unglaubliche Entschiedenheit gehabt. Ja, die haben sogar gesagt, du kannst mich 20 Jahre einsperren, wenn ich rauskomme, werde ich wieder das Gleiche sagen. Und das hat ja Menschen fasziniert. Ja, das hat ja ganze Bewegungen begründet, dass sich dann viele angeschlossen haben. Und sich das nicht wegnehmen zu lassen, also weder im Business, egal wo du stehst, egal welche Chef du hast und wie die oben drüber sind, ne? Also lass dir deine Persönlichkeit nicht brechen. Privaten ganz genauso, weil da geht's ja um die Rahmenbedingungen. Vielleicht schwierigen Partner gerade, schwierige Situation, überfordert, gesundheitliche Probleme, was auch immer. Und in der letzten Konsequenz entscheidest du. Du entscheidest, ob du was veränderst, du entscheidest, ob du gehst, du entscheidest, ob du vielleicht auch deinen Frieden damit schließt. Aber bleib am Ruder, und es ist oft gut, sich so Biografien durchzulesen, weil auch die ganz großen Leute, also nie als Stars geboren worden. Die haben ein ganzes Leben hinter sich mit ganz großen Schwierigkeiten. Und diese Kraft möchte ich gerne mitgeben, weil aus der entsteht dann eben immer was. Ja, wenn wir uns hängen lassen, wenn wir sagen, ja, wir beklagen uns und zwar ständig, ja, und dauernd und kommen ins Jammern, das nimmt einfach Energie weg. Und eigentlich bräuchtest du diese Energie. Und wir alle haben wahrscheinlich nur ein Leben. Wer weiß, wie es danach weitergeht. Und deswegen lass dir das nicht nehmen. Ein bisschen mehr Chef und Chefin im eigenen Leben.
Wunderbare Abschlussworte, Oliver. Vielen Dank, dass du da warst und mit uns so viele Insights geteilt hast.
Vielen Dank, Thila, für die wirklich spannenden und auch tiefgehenden Fragen. Wir sind wirklich tief auch abgetaucht, um dann trotzdem wieder sehr konkret zu werden. Hat mir richtig Spaß gemacht. Danke sehr.
Dankeschön.
Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Und wie Oliver es gerade so schön noch zum Abschluss gesagt hat, lass dich nicht unterkriegen. Lass dich vor allem nicht als Persönlichkeit in deinem Warum brechen. Und genau darum soll es in meinem neuen Angebot gehen. Wie du vielleicht weißt, habe ich die letzten 1,5 Jahre knapp 100 Kunden und Kundinnen in ihrer persönlichen Entwicklung und Transformation begleitet. Und was ich da gelernt habe, ist, wir kriegen unglaublich steile Entwicklungssprünge binnen kürzester Zeit hin, wenn wir an den Werten und in der Tiefe an den Persönlichkeiten ansetzen. Und deswegen möchte ich eine Persönlichkeitsbetrachtung anbieten, das über 30 Seiten lang geht, empirisch auf Big Five und Jung gründet, das heißt das Beste, was es auf dem Markt so gibt, und auch eine 1-zu-1-Session mit mir. Und danach wirst du mehr Klarheit über dich gewinnen, über deinen eigenen Weg, über deine Stärken, aber vielleicht auch deine Muster und Blockaden, die dich gerade daran hindern, die beste Version deiner selbst zu sein. Damit diese Entwicklung auch nachhaltig bleibt, bekommst du auch einen virtuellen Coach an die Hand, mit dem du weiterhin an deiner Entwicklung arbeiten kannst. Wenn das spannend für dich klingt und du auch so ein Growth-Mindset hast wie meine Kunden, dann setz dich unbedingt auf die Warteliste und sei die Erste der Erste, die von dem Angebot erfährt, wenn es gelauncht wird, weil ich habe natürlich auch einen Discount für euch vorbereitet beim Launch, deswegen verpasst diesen nicht. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Folge.